Hey, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, freies, glückliches Leben und natürlich auch für ein gesundes Leben. Es geht um mentale Gesundheit in diesem Podcast und deswegen freue ich mich auf diese Soul Talk Folge jetzt, die ich für dich mit meinem lieben Freund Adrian aufgenommen habe. Du hörst hier den ersten Teil unseres Gesprächs, wo wir über das Gesundheitssystem gesprochen haben. Adrian und ich haben uns schon öfter über die Systeme in unserem Land, in unserer Welt unterhalten und wir sind uns beide einig, die meisten Systeme in dieser Welt haben ihren Zenit überschritten. Das heißt, die meisten Systeme in der Welt wanken, sind bröckelnd und brüchig, sind fehlerhaft und gehören dringend revolutioniert. Und das Gesundheitssystem ist eines dieser Systeme und wir haben uns in dieser Podcast-Folge Gedanken gemacht über Systeme und vor allem über das Gesundheitssystem. Was macht ein gutes Gesundheitssystem aus? Wie könnte man ein Gesundheitssystem vielleicht neu denken? Was sind Ansätze, Inspirationen oder Möglichkeiten, die Dinge für den Menschen besser zu machen? Also das heißt, dass das System dem Menschen dient und nicht der Mensch oder die Menschen dem System dienen. Ich freue mich, dass du jetzt dir ein bisschen Zeit nehmen magst für dieses sehr wichtige Thema. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration bei diesem ersten Teil. Und wenn du das gesamte Gespräch hören willst, dann spring einfach am Ende dieser Folge bei mir rüber zu Adrians Podcast, denn dort hörst du den zweiten Teil unseres Gesprächs. Also, viel Spaß. Los geht's.
Verbindung steht, 1-2, check. Nach Teneriffa, hören Sie mich,
check,
Teneriffa 1?
Check, check. Ich hab schon gelernt, man muss immer klatschen.
Stimmt, tatsächlich. Wie geht's, wie steht's, wie ist es, wie ist das Leben?
Das Leben ist schön. Es ist manchmal ein Tanz und manchmal ein wilder Tanz, aber es ist ein wirklich gelungenes Leben, muss ich echt sagen.
Manchmal ein Tango und manchmal ein Walzer.
Ja, genau. Und manchmal auch irgendwie in der Nähe von Schlammketchen. Man kann es nicht genau erkennen. Aber es wird zum Schluss dann doch immer wieder was Gutes. Ne? Also ich sage immer, das Leben ist manchmal wie ein Männergeschenk. Ne? Es sieht nicht immer schön aus von außen, aber innen drin, wenn du es aufmachst, ist dann doch oftmals was Schickes drin.
Liebevoll verpackt, ob es schön ist.
Ja. Genau. Sehr liebevoll. Aber ich sehe mit, das ist echt schön, wenn man so, das kennst du ja auch, wenn man längere Zeit mal so irgendwie weg ist, ne, aus diesen normalen deutschen Abläufen, aus der Medienwelt und so weiter und so fort und da so ein bisschen auf Abstand ist. Und jetzt bin ich ja doch auch schon wieder eine ganze Zeit da und auch über den ganzen Winter, ne, immer wieder mal in Deutschland, dann wieder eine Zeit weg. Man bekommt so eine gewisse Distanz sozusagen zu den Dingen, die dort passieren. Und schaut auch tatsächlich mit ein bisschen Abstand aufs eigene Land. Und da fallen einem schon Dinge auf, muss ich sagen, oder mir fallen zumindest Dinge auf, wo ich mir denke, jetzt verstehe ich, warum manche Leute oder warum manche Länder uns auch teilweise so mit einem Kopfschütteln irgendwo beobachten von außen, weil mittlerweile gehöre ich selber dazu. Also ich meine, ich schüttel schon länger den Kopf über Dinge, die bei uns passieren, ja. Aber wenn du dann mal so diesen Abstand hast und mal diesen Wahnsinn siehst, da stellst du ja wirklich die Frage, wo führt das eigentlich hin? Also da wird einem noch bewusster, dass es eigentlich wirklich teilweise überhaupt nicht mehr funktioniert, dass wir irgendwie versuchen, die Dinge, die gerade schlecht laufen, noch irgendwie zu retten, und dass du echt sagst, okay, auf gut Deutsch gesagt, hey, lass laufen, mach einen Cut und lass uns echt was Neues machen an vielen Stellen. Wir müssen echt... Ich meine, ich habe es ja selber geschrieben in Mentale Revolution. Ich würde mittlerweile das Buch Mentale Revolution gar nicht mehr so nennen. Ich würde sagen, wir brauchen eine Transformation. Das ist was anderes als eine Revolution, glaube ich sogar nochmal.
Weil eine Revolution würde quasi bedeuten, dass es bestehen bleibt, so wie es ist sozusagen, nur halt irgendwie neu besetzt wird in irgendeiner Form vielleicht. Ne? Und Transformation bedeutet eigentlich, dass man an die Wurzel geht, Wurzelarbeit zu machen.
Ja, ich würde es sogar noch ein bisschen anders formulieren. Ich hätte gesagt, also das, was du beschrieben hast, ist die Reformation. Also dass es irgendwie so eigentlich so bleibt wie bisher, aber man versucht es irgendwie zu verbessern halt irgendwie, dass man versucht, die Dinge, die bisherigen Dinge sozusagen einfach besser zu machen. Das war die Reform sozusagen, also Reformation. Und die Revolution ist ja dann schon sozusagen, okay, nee, also wir machen nicht das Bisherige, sondern wir machen schon anders jetzt mal. Mhm. Aber dieses Andersmachen oder auch generell dieses Wort Veränderung, mit dem bin ich generell nicht mehr allzu fein, weil Veränderung auch was ziemlich Aggressives hat, muss ich sagen. Ja, weil da steckt ja das Anders schon drin und das würdigt natürlich auch überhaupt nicht das, was bisher so war. Also so nach dem Motto, es war ja eigentlich bisher auch irgendwie alles schlecht. Ja, und so geht's ja gar nicht. Und das war ja von Anfang an eigentlich blöd aufgebaut und da gab's ja gleich böse Absichten dahinter. Ja, also so diesen Grundverdacht, da gab's schon immer irgendwelche Leute, die wollten sich bereichern, andere unterdrücken und so weiter und so fort. Mhm. Und die Haltung kann man schon haben, aber ich habe sie zumindest nicht. Ich habe ein anderes Weltbild, ein anderes Menschenbild ganz grundsätzlich mal. Aber trotzdem kommt man natürlich irgendwo an einen Punkt, wo man sagt, na gut, also tatsächlich können wir das jetzt einfach nicht mehr. Es gibt kein Upgrade mehr von was Schlechten irgendwann, weil dann Upgrade ist ja nur noch das Schlechte und dann wird es im besten Fall mehr oder weniger Mittelmaß. Ne? Und das ist ja eigentlich unser Problem in Deutschland, finde ich auch, dass wir schön langsam alles auf Mittelmaß programmiert haben. Und das in der Zeit, das ist nicht gut, weil das ist für uns natürlich ein Rückschritt und der Rückschritt führt zu vielen Verwerfungen sozialer Art, bei den Leuten, Wohlstandsdenken und. Und auch diese Spaltung und die Transformation wäre eben deswegen was anderes als die Revolution, weil es nicht darum geht zu verändern oder was anders zu machen, sondern ein schöneres Wort ist eigentlich dieses Verwandeln. Also praktisch den Wandel herbeizuführen heißt ja sozusagen eigentlich für mich jetzt zumindest das Bisherige auch irgendwo schon mitzunehmen, aber es trotzdem sozusagen auf eine ganz neue Ebene zu bringen und somit ist es dann trotzdem wieder ganz anders. Also das schönste Bild, das mir einfällt dazu wäre, wenn du jetzt ein Papier hast und du malst einfach ein Quadrat, also ein Viereck sozusagen erstmal. Und dann zu sagen, okay, jetzt füge ich diese dritte Dimension dazu. Also wenn ich es verändern will, dann mache ich aus dem Quadrat ein Dreieck. Oder aus dem Viereck ein Dreieck oder ein Kreis, dann ist es anders. Mhm. Aber wenn ich jetzt praktisch die dritte Dimension hinzufüge und das so zeichne, dass eben dann wirklich das Viereck, das Zweidimensionale, ein dreidimensionales Dreieck wird, dann hat es sich transformiert sozusagen. Mhm. Und das wäre für viele Systeme, die wir auch in Deutschland speziell haben, so der Grundgedanke sozusagen. Es geht nicht darum zu sagen, alles ist schlecht gewesen, sondern wir müssen wirklich eine neue Dimension dazu denken vielleicht.
Um das Ganze mal nicht so nebulös zu machen, von was reden wir jetzt eigentlich ganz genau? Was, wenn du quasi von, oder wenn wir auch, wir haben ja beide das Privileg, dann auch mal mit Abstand drauf schauen zu dürfen, egal von welchen Ländern aus. Mhm. Was fällt denn da auf? Was speziell, wenn man wieder zurückkommt? Ne, in dem Fall können wir es jetzt einfach nur beurteilen, in unser Heimatland, Deutschland zurückzukehren, was uns da so auffällt, was sich da energetisch einfach gar nicht gut anfühlt. Und das ist eigentlich das, um was es mir immer geht. Mir geht es um Energie. Mhm. Mal ganz kurz ein Beispiel dazu. Der Papa von der Alina, der wohnt ja in der Schweiz schon seit 13 Jahren. Und wir waren jetzt auch öfter immer mal wieder da und konnten natürlich da auch gewisse Einblicke mittlerweile so erhalten, wie denn andere Länder ihr Zeug so organisieren. Also quasi einfach so das Miteinanderleben, die Gesellschaft organisieren im Prinzip eigentlich. Ne? Mhm. Und da kommen wir später vielleicht noch drauf. Aber unabhängig davon, wie die das organisieren, wie ist die Energie im Land? Und glaubst oder glaubst nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in einem Soul Talk, und ich habe da auch schon mit Menschen drüber gesprochen, die auch immer mal wieder zwischen Schweiz und Deutschland hin und her fahren. Es ist crazy. Und ich glaube nicht, dass es was Erlerntes, Mentales ist. Ich glaube, es ist wirklich was Gefühltes. Und zwar, wenn ich mit dem Auto Richtung Grenze Schweiz fahre und dann da so drüber fahre, dann habe ich das Gefühl, dass mein Brustkorb oben so aufmacht, der wird so weit, alles wird so weit und ich habe das Gefühl, ich atme viel tiefer und das liegt nicht an der Luft, sondern es liegt einfach generell an der Energie und das funktioniert auch reverse engineered, wenn ich wieder zurückfahre, ohne dran zu denken, so, oh, fahren wir dann gleich wieder nach Deutschland, merke ich irgendwie so, oh, irgendwie ist irgendwas anders. Und dann kommt mir das erst immer hinterher. Also es ist irgendwie was anders. Es ist irgendeine Energie anders. Vielleicht mehr angstbehaftet, mehr Sorgen, mehr noch mehr Druck, wie auch immer. Und da können wir gerne mal drüber sprechen, was das für dich ist energetisch. Was spürst du?
Ja, das ist interessant schon, wie du das erzählst, weil tatsächlich habe ich das in einer ähnlichen Ausführung tatsächlich schon von zwei anderen Leuten, die du gar nicht kennst, also wirklich vollkommen unabhängig von dir, fast genauso gehört vom Grundtenor. Ich muss sagen, mir geht es bisher nicht so oder ist zumindest nicht bewusst. Ich bin aber vielleicht auch nicht so spürig an der Stelle. Und vielleicht ist ja auch immer die Frage, wo man über eine Grenze fährt. Also, na, ich meine, es gibt ja zum Beispiel Grenzgebiete, auch in Deutschland, wo du sagst, okay, die sind auch tatsächlich ernsthaft belastet. Also eben durch einen gewissen Druck, der ist. Ne? Also wir wissen das ja, jeder Ort hat ja sozusagen auch so seine eigene Energie. Mhm. Wenn ich quer durch Deutschland fahre, muss ich auch sagen, dass ich das, was du jetzt beschreibst, habe ich manchmal auch innerhalb von Deutschland, wenn ich aus bestimmten Orten raus oder in bestimmte Orte und Städte reinfahre zum Beispiel auch. Ne? Aber trotzdem ist es ja so, wie du es sagst, und es ist ja deine Wahrnehmung und damit bist du ja ganz offensichtlich nicht alleine. Und ich würde schon sagen, dass das natürlich eine echte Relevanz hat, weil natürlich in unserem Land grundsätzlich, und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, es ist sehr viel Druck da. Es ist sehr viel Druck und mit Sicherheit auch mehr Druck als vielleicht in anderen Ländern, vielleicht auch deutlich mehr Druck als in der Schweiz. Ich erlebe die Schweizer, die wir Deutschen immer so ein bisschen in der Vergangenheit verächtlich, so als sehr konservativ und so ein bisschen, ne, ein bisschen so engstirnig und ein bisschen so steif und so weiter, verurteilt haben oder beurteilt haben, dass die mittlerweile deutlich lockerer sind, ne? Also fast schon Spanier im Vergleich, deutschsprachige Spanier sozusagen, ne? So ein bisschen lockerer, freier, leichter, sehr genau natürlich trotzdem auch, ne? Aber so dieses ganze Klischee, ne? Die applaudieren eher schriftlich, hieß es bei mir immer, wenn ich in die Schweiz gefahren bin, ne? Pass auf, ne? Das ist nicht so einfach, Veranstaltungen in der Schweiz, die applaudieren eher schriftlich, die lachen im Keller und so weiter. Ich hab ehrlich gesagt nie diese Erfahrung gemacht. Ich liebe die Schweiz und die Schweizer. Aber genau, also dieser Druck, der da ist, der ist schon spürbar, finde ich, dass der zugenommen hat für jeden. Und ich finde halt auch, das hat viel damit zu tun, eben nochmal mit diesen Systemen auch, dass früher Systeme eigentlich, und das ist ja der Grundgedanke, wenn du ein System aufbaust, dass das System ja den Menschen dienen soll. Und ich glaube, wir sind mittlerweile bei ganz vielen Systemen dahin gekommen, dass die Menschen eher dem System dienen, damit dieses System noch am Leben bleibt.
Ja, genau. Aufrechterhaltung, ne?
Genau, und da fällt mir so ein Effekt ein, den nennt man Concorde-Effekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder schon mal gehört hast. Concorde war ja damals so ein Flugzeug sozusagen, ne? Und es war ja dieses, ich weiß nicht, war das Überschall, also so praktisch, also extrem schnell. Man konnte, glaube ich, von Frankfurt nach New York irgendwie in 3 Stunden oder so fliegen. Also extrem schnell. Und diese Concorde hatte ein Problem, die war einfach von vorn bis hinten nie wirtschaftlich. Und die haben da wirklich Multimillionen reingebuttert in dieses Projekt, damit dieses Flugzeug und dieses ganze Concorde-Projekt praktisch auch irgendwann mal wirtschaftlich wird. Und irgendwann war man an einem Punkt, wo man so viel Geld reingebuttert hat, aber es hat nicht funktioniert, dass man eigentlich an dem Punkt war, wo man sagt, also rein wirtschaftlich, um den Schaden nicht noch größer zu machen, wir müssen dieses Projekt eigentlich einstampfen. Und dann gab es die Befürworter, die gesagt haben, Leute, das wird nie was. Wir müssen das loslassen sozusagen. Wir müssen was Neues machen. Aber es gab natürlich auch die andere Seite, die gesagt hat, Leute, jetzt haben wir schon so viele Jahre und so viele Multimillionen Euro da reingesteckt. Das können wir doch jetzt, das kann ja nicht umsonst gewesen sein. Das können wir doch jetzt nicht loslassen. Und das nennt man bis heute den Concorde-Effekt. Das heißt, es praktisch nicht loszulassen, weil sozusagen diese Anschubinvestition oder dieser schon bereit, oder, ja, wie soll ich denn sagen, die Energie und alles, was dafür schon geflossen ist, das Investment, wenn du so willst, so hoch ist, dass man das einfach nicht übers Herz bringt. Und interessanterweise ist die Concorde ja dann irgendwann durch einen ziemlich tragischen Absturz tatsächlich als Projekt zum zum Stehen gekommen. Also das Flugzeug ist abgestürzt und dann gab es so eine schlechte Presse und so viele Probleme, dass dann dieses Projekt gestorben ist.
Krass.
Also auf gut Deutsch gesagt durch Zwang, also durch einen Absturz. Und diesen Prozess sehe ich auch bei vielen Systemen, die wir hier haben in Deutschland. Und das würde ich fürs Rentensystem sehen, wo Multimilliarden vom deutschen Haushalt ein riesiger Anteil, ich habe die genaue Zahl jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm, aber es ist ein riesiger Anteil unseres Bundeshaushalts, der alleine in die Unterstützung vom Rentensystem geht, was definitiv schon im Concorde-Effekt-Bereich ist, aus meiner Sicht. Und im Gesundheitssystem, da wollen wir heute vielleicht mal ein bisschen intensiver auch drauf schauen, würde ich das teilweise genauso sehen. Also so erkläre ich mir diesen Druck, den du da auch beschreibst, ne? Dass die Menschen mittlerweile eher für die Systeme arbeiten in allen Bereichen und keinen Support mehr durch die Systeme bekommen oder zu wenig im Verhältnis, ne?
Ich glaube, dass dieser Druck, dass der relativ in allen Ebenen zu spüren ist. Zum Beispiel habe ich letztens mit dem Finanzamt telefoniert. Finanzamt Augsburg. Und da ging es dann um eine Angelegenheit, die unklar war. Und dann sagt dieser Beamte zu mir, mit so einem Augsburger Dialekt, sagt er, na Herr Winkler, wissen Sie, das müssen Sie schon verstehen, bei uns muss einfach Geld reinkommen. Sagt er vom Finanzamt zu mir. Dann sage ich, ja klar, das verstehe ich natürlich. Klar. Also man hat, was ich eigentlich sagen will, es klingt jetzt erstmal sehr lustig, aber man merkt, dass dieser an seinem Arbeitsplatz sitzt und von oben kommt der große Pantoffel und der schickt Zeug raus ohne Ende in der Hoffnung, dass in Anführungszeichen irgendjemand dann irgendwie diese Forderungen bezahlt, die vielleicht manchmal gerecht, manchmal ungerecht sind und so weiter. Und hoffentlich beschwert sich niemand, weil das würde wieder Zeit kosten. So nach dem Motto. Und das war für mich spannend zu spüren. Weißt du, nicht dieses, ich sage jetzt in dem Fall mal Finanzamt, ist quasi der große Molly und lehnt sich so drüber, sondern da hat man schon gemerkt, da kommt auch so ein leichter, wissen, das müssen schon verstehen jetzt, ne? Das muss jetzt schon irgendwie auch bei uns dann mal was klingeln, so, ne? Dann so, okay, wow, ja, ich spüre deine Angst, deinen Druck auch gerade total übers Telefon, crazy, aber das hat jetzt mit mir nichts zu tun, ich kann das auch da gerne lassen, so, ne? Aber nur um da auch mal ein Mitgefühl, sage ich fast schon mal, ne? Auch ja, mal für alles, was da so passiert da draußen, einfach auch bis in die ausführenden Instanzen auch mal zu bekommen, ehrlich gesagt.
Ja, genau so ist es. Also während du das erzählt hast, ist mir auch so das Wort Empathielosigkeit so in den Kopf geschossen. Also es fehlt teilweise dann auch, wenn dieser Druck so groß wird, natürlich auch die Empathie für die Menschen. Wir haben gerade im erweiterten Familienkreis, habe ich auch gerade so einen Fall, wo wirklich eine ältere Frau, die ihr Leben lang geschuftet hat, jetzt tatsächlich eine Steuernachzahlung noch kriegt, durch diverseste Gründe, vielleicht zum Teil auch eigenverschuldet, aber mit Sicherheit auch sehr unglücklich von der staatlichen Regelung und so weiter. Aber geht jetzt nicht um Schuld, aber ich meine, diese Frau steht sozusagen jetzt eigentlich mit dem, was da auf sie zukommt, mehr oder weniger mit einem Schritt in der Insolvenz, also in der Privatinsolvenz. So, dann geht die zum Finanzamt, auch dort, und schildert ihre Situation in Tränen aufgelöst und die wimmeln die ab und sagen, nee, Stundung gibt's bei uns nicht, nee, also Ratenzahlung gibt's nicht, das müssen sie zahlen, weil dann müssen sie halt in die Insolvenz gehen. Das sagen die der so, ne? Die ist 72 Jahre alt, wenn die mit dem Herzinfarkt umfällt, dann haben wir aber hier echt ein Thema, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist das, was ich meine. Ich meine, jeder hat natürlich Pflichten und auch Rechte, aber auch Pflichten in Deutschland. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass wir irgendwie so eine Fitnessstudio-Mentalität teilweise haben, dass wir glauben, auch die Systeme und das Land muss alles für uns machen, bloß weil wir unsere Steuer bezahlen. Das ist natürlich nicht so. Ne? Also wir sind der Staat. Ne? Wir haben einen Beitrag zu leisten. Nicht die da oben bloß, weil wir können uns von unserer Verantwortung und Pflicht nicht freikaufen. Aber. Ne? Also im unternehmerischen Kontext gibt es diesen schönen Spruch, benutze keine Menschen, um ein Geschäft aufzubauen, sondern benutze ein Geschäft, um Menschen aufzubauen. Und das ist dieser entscheidende Schlüssel, dass ich immer sage, Systeme sind gut und wenn ich in einem System lebe und auch von einem System profitieren will, dann habe ich auch einen Beitrag zu leisten und auch eine Verpflichtung, und da gibt es gute und schlechte Zeiten. Aber es geht trotzdem immer darum, dass die Systeme oder jetzt auch ein Geschäft oder ein Staat oder was auch immer dazu da ist, um das Leben von Menschen besser machen zu wollen. Das gibt ja diesen Begriff der Lebensdienlichkeit. Und ich sehe einfach nicht, dass diese Systeme, die wir, also nicht diese Systeme, einige Systeme, die wir in Deutschland haben, ganz speziell das Gesundheitssystem, lebensdienlich sind. Ich sehe es nicht. Weil ich sehe, die Menschen leiden, ehrlich gesagt. Sie leiden mehr, als sie profitieren an vielen Stellen. Vielleicht ist das eine subjektive Sicht, oder es ist bestimmt eine subjektive Sicht, auch vielleicht einseitig, aber man kann ja mal über Fakten dann vielleicht auch sprechen, ne? Oder auch mal so, wie wäre es denn lebensdienlicher?
Ja, genau.
Also es war ja auch, wir haben ja das im Vorfeld uns überlegt, ne? Wir wollen ja jetzt mal vielleicht auch so ein bisschen öfter über Systeme sprechen.
Vielleicht so eine mehrteilige Reihe. Es gibt ja viele Systeme, ne? Die ineinander greifen auch.
Genau, genau. Also welche Systeme fallen uns ein? Also heute hattest du ja den Wunsch, vielleicht mal mit dem Gesundheitssystem ein bisschen anzufangen. Wie wäre das neu gedacht? Was wären noch Systeme vielleicht für die Zukunft? Also Rentensystem, habe ich schon gesagt, wäre vielleicht mal spannend. Geldsystem habt man, glaube ich, schon mal so ein bisschen.
Ja, wir hatten das Geldsystem insofern, als dass wir über bedingungsloses Grundeinkommen mal gesprochen haben. Ne?
Ja, hat man so halb zumindest dann.
Genau.
Bildungssystem hat man.
Genau, das hatten wir auch.
Was gäbe es noch für Systeme?
Das ist eine gute Frage.
Könnten uns die Leute ja mal schreiben, oder? Wenn ihr Lust habt, wenn ihr das jetzt gerade hört, schreibt uns doch mal, welches System hättet ihr denn gerne mal, dass wir uns mal ein bisschen unterhalten? Es gibt nämlich bestimmt ziemlich viele Systeme, die man sich da so überlegen kann. Ne? Also alleine zum Beispiel, ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr speziell, aber das Sportsystem, das es so gibt. Ne? Haben wir gerade aktuell die Diskussion von Adidas und Nike. Also Adidas verlängert ja oder darf den Vertrag beim DFB nicht verlängern. So, und jetzt kommt der Wirtschaftsminister Habeck und kritisiert den DFB dafür, dass der Standortpatriotismus fehlt. Der Mann, der die deutschen Atomkraftwerke abschaltet und jetzt Atomstrom von Tschechien, Frankreich und so weiter einkauft und viele andere Dinge macht. Genau, und aber der DFB argumentiert das ja praktisch, dass halt Nike einfach mal 400 Millionen mehr zahlt, also einfach mal das Angebot verdoppelt hat. Das geht ja in Sportstrukturen rein. Da müssen Sportfunktionäre, Sportsysteme bezahlt und finanziert werden. Die Frage ist, wie viel kommt eigentlich an? Und wie viele Menschen können eigentlich vom Sport leben? Was bekommen eigentlich Trainer und Übungsleiter und Vereine? Na, also praktisch, wie viel Geld schütten wir in was rein? Und wie viel bleibt eigentlich bei denen oder kommt bei denen an, die es eigentlich wirklich bräuchten? Das ist ja die Frage.
Voll.
Ja.
Ich bin gespannt, was da noch kommt. Lass uns mal heute einsteigen in, ich würde mal sagen, eines der wichtigsten Systeme, ne? Also ich glaube, die Gesundheit von uns allen ist das höchste Gut überhaupt auf der ganzen Welt, ne? Und wie baut man jetzt darum ein System auf, wie du sagst, ne? Was den Menschen dient? Und nicht, dass es auf Kosten der Gesundheit der Menschen geht am Ende. Und da sind wir ja relativ schnell im Game, ne? Und meiner Meinung nach ist der Hauptüberbegriff von allen Systemen, wie viel Anteil ist Eigenverantwortung noch und wie viel glaubt das System oder möchte das System mir abnehmen oder nimmt mir das System unweigerlich ab, ohne dass ich was dagegen tun kann, sozusagen. Ne?